Ja, guten Morgen. Ich starte mit einer ganz kurzen Geschichte. Stell dir vor, ein Kind rennt, stolpert und fällt auf den Knie und verletzt den Knie. Bei dem Szenario Nummer 1, stell dir vor diese Situation und da ist kein Erwachsener in der Nähe. Also besonders die Eltern sind nicht in der Nähe, sind einfach andere Kinder da. In diesem Szenario ist es wahrscheinlich, dass das Kind wieder auf die Beine kommt und weiter spielt mit den anderen Kindern. Ich stelle jetzt die gleiche Situation, aber in Szenario Nummer 2, die Eltern sind in der Nähe. Dann kann es sein, dass die gleiche Verletzung, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind anfängt zu weinen, ist viel höher. Aber stell dir vor, dass bei Situation Nummer 3, das Kind fällt, verletzt das Knie und es fängt an zu bluten. Dann ist es fast 100% Chance, er wird weinen. Wenn man Blut sieht, wird er dann weinen. Und warum ist das so? Weil Blut sehr stark mit Schmerz und Leid verbunden ist. Wenn man Blut sieht, tut es schon weh. Das Blut ist eigentlich etwas sehr, sehr Gesundes für unseren Körper. Aber besonders, wenn es in uns steht, wenn wir uns verletzen und das Blut austritt, dann kommt es sehr oft mit Schmerzen und Leid. Du kennst es wahrscheinlich auch schon, dieses Gefühl. Es kann etwas ganz Kleines sein, wie zum Beispiel beim Rasieren, eine kleine Verletzung, es fängt an zu bluten, da tut es auch weh. Oder beim Kochen schneidest du deinen Finger. Oder sogar Schmerzen, die etwas Positives in sich haben, eine Blutspende. Wenn in deinen Arm gepikst wird, das tut weh. Also immer wenn Blut rauskommt, das ist mit Schmerz und mit Leid verbunden. Es gibt sogar die Menschen, die können nicht mal Blut sehen. Da fängt es an, schon schwindelig zu werden. Und für diejenigen ist ein Blut abzunehmen für einen Test beim Arzt sehr, sehr, sehr schwer. Manchmal ist es, wenn es blutet, auch mit dem Kuss von Papa und Mama wird es geheilt. Aber manche Wunden, ist der Heilungsprozess nicht so einfach. Und dann lesen wir in der Bibel zu der Geschichte der Kreuzigung und die Briefe des Paulus, wo er das auch erklärt, ist oft dieses Satz da. Durch das Blut Jesu sind wir gerettet. Also die Bibel spricht oft über das Blut von Jesu. Also da ist etwas Besonderes auch in diesem Element. Durch das Blut Jesu sind wir geheilt worden. Durch das Blut Jesu sind wir gerechtfertigt worden. Durch das Blut Jesu sind wir befreit worden. Und in die Predigt heute möchte ich dieses Moment nehmen, dieses Element, das Blut, das so zentral ist für Ostern, das schon so zentral war für das erste Ostern, als die Israeliten noch in Ägypten waren, ungefähr 1400 Jahre vor Christus, und auch so zentral für uns beim Abendmahl, das wir nach der Predigt feiern werden. Ich starte ganz kurz mit der ersten Erwähnung von Blut, das erste Ehepaar in der Bibel, wie Blut zu den Israeliten in Ägypten und auf das Kreuz Jesu. Wir merken das, wir nennen das rote Faden in der Bibel, die eine Geschichte, wie Gott ein Volk für sich gerettet hat, auch in einem Sinne sehr rot ist, weil es kommt sehr stark mit diesem Blut verbunden. Also wie fängt das an, die Geschichte mit Blut? Oder wie fängt das an, dass es überhaupt mit Schmerz und Leid in der Bibel kommt? Das erste Ehepaar in der Bibel, Adam und Eva, sie haben sich entschieden, das Frucht des Baums zu essen, das Gott ihnen verboten hatte. Und nachdem merken sie zum ersten Mal, dass sie nackt sind. Und da starten wir das ganze Problem der Sünden in der Menschheit. Aber auch mit dem ersten Ehepaar bringt Gott schon eine Lösung. Und es gibt quasi einen Ersatz, jemand oder in dieser Geschichte, einen Tier, der irgendwie einen Preis bezahlt, um eine Lösung für das Problem, den die Sünde zu den Menschen gebracht hat. Die erste Geschichte, Adam und Eva merken, sie sind nackt und Gott tötet da ein Tier und durch die Tierhaut macht er Kleidung für die erstes Ehepaar. So merken wir, dass das erste Tier wurde geschlachtet, um quasi eine Lösung für ein Problem, den die Sünde gebracht hat, Nacktheit. Aber wir sehen das heute, diese Lösung ist nur so ein symbolisch, denn das hat das Problem der Sünde nicht gelöst. Also da Adam und Eva haben dann ihre Kinder und durch Kain und Abel kommt die erste Erwähnung von Blut in der Bibel. Kain ist eifersüchtig über seinen kleinen Bruder und tötet ihn. Und danach hat Gott ein Gespräch mit Kain und er sagt so: Was hast du bloß getan, Kain? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Also Blut hier schon verbunden mit Schmerz und Leid und dem Tod des ersten Menschen. Aber auch da bringt Gott eine Lösung für Kain. Er hat jetzt Angst, dass jemand anders wird ihn ermorden, weil er jemand getötet hat. Aber Gott sagt, nee, das wird nicht passieren, ich werde dich schützen. An der Antike herrschte dieses Glauben, dass in das Blut von einem Mensch oder von einem Wesen stand ihre Kraft. Die Bibel sagt auch etwas Ähnliches. In der Gesetz Mose steht ein Vers, denen Blut ist das Leben. Und in der Antike gab dieser Glaube, dass eine besondere Kraft oder die Kraft des Menschen stand bei ihrem Blut. Vielleicht hast du das schon in Filmen gesehen. Es gibt diese berühmte Szene bei diesem Film Gladiator, in dem die Geschichte ein römisches Soldat im 2. Jahrhundert, am Anfang des Filmes steht er in einer Schlacht gegen die Germanen und als die Germanen dann besiegt haben, suchten sie aus, die römischen Soldaten, die besten Krieger von den Germanen, die sie getötet hatten und wurden dann dem Blut dieser Krieger sogar trinken. So etwas Schreckliches heute. Aber warum machten sie das? Weil es war dieser Glaube, dass am Blut der Menschen statt eine besondere Kraft. Und wenn ich das nehme, bekomme ich die Kraft dieser Person in mir. Also die starke Idee, dass es gab eine besondere Kraft im Blut. Aber zurück zur Bibel. Wir sehen oft, dass diese Idee wird präsentiert, dass obwohl bei Kain und Abel oder bei Adam und Eva ein Tier hat den Preis bezahlt, das konnte nicht die endgültige Lösung bringen für die Menschen. Aber die Idee wird da schon von Anfang an vorgestellt, dass es ist möglich, dass jemand den Preis bezahlt, damit derjenige, der gesündet hat, eine Lösung bekommt. Jemand anders kann, es gibt die Möglichkeit, dass jemand anders für den Preis bezahlt. Aber letztendlich war niemand da, kein Mensch, kein Wesen, der den Preis bezahlen konnte, um eine endgültige Lösung für das Problem der Sünde zu bringen. Tiere sind weder schuldig oder unschuldig, sie sind Tiere. Und die Opfer von Tieren konnten diesen perfekten Opfer, die Lösung für die Sünde nicht bringen. Sie sind eher ein symbolisches Bild da. Und dann kommen wir irgendwann zu der Geschichte in Ägypten. Die Israeliten sind dann in Ägypten gekommen und sie leben als Sklaven in Ägypten. Und es kommt ein Moment, in dem Gott sich entschlossen hat, jetzt ist Zeit, ihr geht zurück zu eures Land nach Israel. Aber der König von Ägypten erlaubt es nicht und durch die Geschichte von Mose kommen die 10 Plagen. Und die letzte Plage, die 10. Plage, ist der Moment in dieser Nacht, in dem das erste Ostern entstanden ist für die Israeliten. Und es passiert etwas Interessantes. Gott gibt Mose die Richtung, wie das geschehen sollte. Gott sagt, in einem Abend wird der Todesengel durch alle Häuser in Ägypten kommen und der Erstgeborene der alle Familien wird sterben. Von Menschen oder von Tieren auch. Aber ihr habt eine Lösung. Es gibt eine Möglichkeit, dass der erstgeborene Sohn nicht stirbt. Bei allen Häusern, in denen ihr ein Lamm schlachtet und mit dem Blut des Lammes in die Tür des Hauses malt, quasi so, Und die Seiten und oben. Da wird der Engel, totes Engel, durch dieses Haus kommen und er wird sehen, hier hat jemand schon den Preis bezahlt. Bei dieses Haus gehe ich nicht rein, hier wird kein Erstgeborener sterben. Hier hat das Lamm schon den Preis bezahlt. Ein Lamm ist schon gestorben, damit der erstgeborene Sohn, Kind in dieses Haus nicht sterben muss. Und alle die Menschen, die drinnen in das Haus waren, in dieser Nacht, waren dann geschützt. Und sie sollten dann feiern, an diesem Abend auch, die Israeliten. Dieses geschlachtene Lamm, würden sie das essen? Wenn die Familie zu klein war, um ein ganzes Lamm zu essen, sollen sie andere Familie einladen in dieses geschützte Raum und auch Wein trinken, Brot essen, bittere Kräuter war da. Und so ist das erste Oster entstanden. Also die Ägypten, die das nicht geglaubt haben, bei denjenigen gab es an den nächsten Tag Trauer, weil sie haben ihre Söhne, ihre Kinder verloren. Aber bei denjenigen, die das geglaubt haben, dass das Blut eines Lammes sie befreien konnte, sie wurden in dieses Land, haben die Befreiung erlebt und haben keine Kinder verloren. Und so das erste Ostern geschehen. Nachdem und danach sind sie befreit und machten sie den Weg nach Ägypten, nach Israel, die noch eine lange Zeit dauerte. Und durch Adam und Eva hier nach Ägypten sehen wir, das ist diese Idee. Jemand kann den Preis bezahlen. Es besteht diese Möglichkeit, obwohl die Sünde noch immer da war. Und jetzt kommen wir 1500 Jahre später. Wir sind im ersten Jahrhundert, da ist Jesus auf die Welt. Und er verkündet, er ist das wahre Lamm Gottes. Er sagt, dass er das Lamm Gottes ist, dass er die Sünde der Menschen auf sich nehmen wird. Das sagt er oft in seinen 3 Jahren seines Dienstes. Und er sagt, dass das, was in der Vergangenheit symbolisch geschehen ist, wird durch sein Leben ein und mal und für immer vollendet sein. Er wird das perfekte Opfer vollbringen. Und wer in Jesus glaubt, besteht quasi in dieses geschützte Raum durch Glauben. So wie die Israeliten an etwas Verrückten glauben müssten, dass das Blut von einem Lamm würde sie schützen von des Todesengel. Sie hat gesagt, wenn ihr glaubt, dass das, was ich für euch getan habe am Kreuz, Macht hat, dass ich für eure Sünde gestorben bin, für deine Sünde, dann gilt es auch für euch. Und am Gründonnerstag, also quasi gestern, was wir feiern, an diesem Donnerstag vor Ostern, feierte Jesus diese Mahlzeit mit seinen Jüngern. Wahrscheinlich genauso wie die Israeliten zur Zeit, hatte wahrscheinlich da Lamm, Fleisch, das wird nicht in den Evangelien erwähnt, aber war wahrscheinlich da Brot, bittere Kräuter, Wein. Und Jesus nimmt dieses Abendmahl und sagt, ich bringe jetzt eine neue Bedeutung für diese Elemente. Zentral wird jetzt das Brot. Und das Brot steht jetzt für meinen Leib, sagt Jesus, mein Leib, den ich euch gegeben habe. Also ihr sollt es immer nehmen in Erinnerung an das, was ich für euch getan habe. Und danach nehmt ihr einen Kelch Wein und sagt, das ist das Blut, das ich für euch vergossen habe oder vergossen werde. Ne? Und das ist tatsächlich am nächsten Tag passiert. Und wieder kommt dieses Element Blut sehr stark mit Leid und Schmerzen und Tod. Und Jesus gab sein Leben tatsächlich für uns am Freitag. Und das Passafest, hier das durch Israel bekommt, eine neue Bedeutung für uns. Für uns steht da nicht mehr eine Tür, sondern quasi mit der gleichen Bedeutung. Clemens, kannst du da? Sondern das Kreuz und das Blut Jesu. Und die das, wenn ich das glaube, dann bin ich auch geschützt von der Macht der Sünde. Aber nicht so wie früher, wo es galt nur für eine bestimmte Zeit. Und wenn ich wieder gesündigt habe, dann musste ich wieder ein Tier opfern und Tier opfern. Sondern so wie diese Tür, die eine Nacht die Israeliten beschützt hat, so können wir das für unser ganzes Leben nehmen. Ich bin in diesem geschützten Raum. Ich bin von der Macht der Tod und der Sünde befreit, wenn ich hinter das Kreuz stehe. Wenn ich das Blut Jesu für mich annehme und sage, das, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und da als Erinnerung kommt dann das Abendmahl, dass wir uns erinnern wollen an das, was Jesus für uns getan hat. Die Tür war für die Israeliten eine Erinnerung an die Vergangenheit. Das Kreuz steht für uns eine Einladung für jeden Tag, uns hinter Jesu Blut zu stecken und das zu sagen, Jesus, das, was du getan hast, das gilt für mich. Im Glauben nehme ich das auch an. Das Werk Jesu. Und so werden wir von der Macht des Bösen geschützt. Und Jesu hat echt sehr stark gelitten an diesem Kreuz. War ein Ort der großen Schmerzen. Er hat wirklich eine Menge Blut vergossen am Kreuz. Die Nägel, die Schläge und Prügel, die er einstecken musste, taten seinen Körper wirklich weh. Aber für uns ist das quasi, das Blut hat für uns eine hoffnungsvolle Bedeutung. Wir erinnern uns an sein Leid, aber für uns hat das Blut eine neue Bedeutung. Und hier kommt jetzt das Abendmahl ins Spiel. Denn Jesus sagt, es hat auch eine Bedeutung für uns. Durch Jesu Leib haben wir Erlösung, Befreiung und Rechtfertigung erlebt. Durch Jesu Blut haben wir das bekommen. Und wir wollen jetzt nach der Predigt zusammen Abendmahl feiern. Und ich möchte dich heute einladen, es aus einer ganz besonderen Weise zu machen. Ich weiß, jeder hat seine Art, was da gerade in deinem Kopf passiert, wenn du das Abendmahl nimmst, was überlegst du gerade, was denkst du in diesem Moment. Aber ich will dich heute einladen, ganz bewusst an diesem Moment von der Kreuzigung das zu erleben. Und indem du das Brot nimmst und das Brot mit deinen Zähnen kaust und hinbeißt, dass du dir vorstellst, dass so wie deine Zähne dieses Brot zerkleinern und zermahlen, so wurde auch Jesu am Kreuz aus Liebe für deine Sünde auch so zerrissen, sein Körper. Er hat gelitten, so wie das Brot quasi in unserem Mund auch zerrissen wird und zermahlt. Und wenn du danach das Kelb, das Traubensaft, das symbolisiert hier Wein, nimmst, merke ganz bewusst, was für ein Geschmack kommt. Weil für Jesu, wenn wir sagen Blut, sagen wir Schmerz und Leid und Tod. Also quasi bitter wäre das Geschmack. Aber wenn wir Traubensaft trinken, das passiert auch mit Wein, wenn wir Wein trinken, es schmeckt süß. Weil das, was für Jesus Leid war, ist für uns Hoffnung auf Ewigkeit, ist für uns eine Einladung, in der Familie Gottes zu sein. Und wenn du das Kelch trinkst, merke ganz bewusst, was für einen Geschmack das hat. Und wie dieses süße Geschmack zu sagen, Jesus, für dich war das bitter, für dich war das Schmerz und Leid, aber für mich kommt dieses Blut süß, weil für mich ist es eine Einladung, Teil der Familie Gottes zu sein, die Liebe Gottes zu spüren, die Hoffnung, die Friede Gottes zu haben. Brot und Wein, diese beiden Lebensmittel, sie haben dieses eines gemeinsam, die uns an Jesus erinnern. Die existieren nur, Brot und Wein existieren nur, weil die Früchte oder die Körner, aus denen sie entstehen, zerkleinert und zermahlen wurden. Wenn das Mehl und die Trauben nicht gequetscht und zerkleinert worden wären, gäbe es kein Mehl, damit man mit den Weizen gibt es kein Mehl, um Brot zu machen. Und Trauben, wenn das nicht gepresst worden wäre, gäbe es keinen Saft und keinen Wein. Und auf diese Weise ist es auch Jesu, Hätte er das nicht getan mit seinem Leib, hätten wir kein neues Leben in uns. Das ist auch eine Bedeutung, warum wir genau Brot und Traube nehmen. Wir wollen es heute gemeinsam feiern, aber mal ein bisschen anders, als wir das normalerweise machen. Cordula, Sabine, Maria und Hannah werden es euch verteilen. Aber bitte halt es und trinkt und isst es noch nicht. Ihr werdet es einfach halten. Wenn wir das erste Lied singen, werden sie durch alle Reihen gehen und euch das verteilen. Wenn das erste Lied vorbei ist, komme ich nochmal hier und ich lese das Text, das Abendmahltext aus dem Markus-Evangelium und dann essen wir und trinken wir das zusammen. Und wir singen ein zweites Lied und wer das zweite Lied, werden die vier alle die Becher einsammeln. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Moment starten, indem wir gemeinsam das Vaterunser beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und dann auch fürs Lobpreis auch schon stehen bleiben. Das hilft auch für das Austeilen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.